Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Sina Fröndrich herzlich willkommen und wir beschäftigen uns mit den Vorwürfen gegen den Dialysekonzern Fresenius Medical Care. Es geht um die Frage, ob in gleich mehreren Ländern Schmiergelder gezahlt wurden, um Aufträge zu bekommen. Und in der Chemiebranche haben die bundesweiten Tarifverhandlungen begonnen. Worum es geht, auch dazu mehr bis 14 Uhr. Wurden Bilanzen gefälscht? Seit Monaten berichtet die Financial Times immer wieder über kriminelle Machenschaften beim DAX-Konzern Wirecard. Das Unternehmen weist diese Berichte stets zurück und der Aktienverlauf, der gleicht einer Achterbahnfahrt. Nun geht Wirecard in die Offensive und lässt seine Bilanzen von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer durchforsten. Das wollen wir genauer besprechen mit Claudia Werle. Sie ist heute unsere Börsenreporterin in Frankfurt am Main. Frau Werle, das ist schon bemerkenswert, dieser Fall Wirecard.
Ja, das ist richtig. Es ist auch nicht das erste Mal, dass der Zahlungsdienstleister durch negative Schlagzeilen aufgefallen ist. Kurz vor dieser Sendung habe ich mich mit Hendrik Leber über Wirecard unterhalten. Hendrik Leber, das ist der geschäftsführende Gesellschafter bei der Vermögensverwaltungsgesellschaft Arcatis. Da muss also schon sehr genau hingeschaut werden, welche Aktien sind in den Beständen, welche müssen verkauft werden. Von Hendrik Leber wollte ich zunächst wissen, es gibt ja Vorschriften, worüber Unternehmen die Öffentlichkeit informieren müssen. Worauf schaut er? Ja, und hier ist seine Antwort.
Also für mich sind die allerwichtigsten Daten einfach die Bilanzdaten. Ich brauche die Zahlen an allererster Stelle. Zweite Stelle, was berichtet das Management über seine eigene Firma? Das ist im Regelfall das, was vorne im Geschäftsbericht drin steht. Und ich schaue mir immer gerne die Präsentation einer Firma zu sich selber an. Die Firma muss dann außerdem noch diese Ad-hoc-Meldungen abgeben in Deutschland. Das ist immer dann, wenn wesentliche Dinge passiert sind, die außerhalb des normalen Berichtszyklus erfolgen. Das können ganz dramatische Dinge sein, können aber auch manchmal furchtbar langweilige Geschichten sein. Also nur wenn das Drama da ist, lohnt sich das, liegt da drauf. Und für mich natürlich auch wesentlich die Analystenberichte von den Brokerhäusern, für die wir viel Geld bezahlen müssen, aber wo Leute sich über Jahre mit einer Firma beschäftigen und sie auch dann ein bisschen in den Kontext stellen können.
Wie wichtig ist es denn für ein Unternehmen, was in den Zeitungen steht, was über Twitter kommt, was über die Medien kommt?
Ja, da muss man die Welten unterscheiden der Investoren. Es gibt Leute, die einfach innerhalb eines Tages rein und raus handeln. Und Computeralgorithmen handeln sogar innerhalb von Sekunden rein und raus, basierend auf Pressemeldungen, die ein Unternehmen rausgibt. Das kann eine Sekunde dauern, dann ist die Aktie schon verkauft und 10% gefallen. Dann gibt es die Investoren, die so mittelfristig investieren, so vielleicht mehrere Monate. Und dann gibt es uns Langfristinvestoren, die eine Aktie an sich 5 oder 10 Jahre halten möchten. Und wir gucken auf Pressemeldungen wenig, mehr wirklich auf die fundamentalen Unternehmensdaten.
Muss ein Chef nervös werden, wenn es negative Nachrichten in der Zeitung zu lesen gibt?
Manager haben Angst vor schlechten Nachrichten. Ich merke das immer in Gesprächen. Die möchten ungern, dass über sie negativ berichtet wird. Ich finde es eigentlich erfrischend und ehrlich, wenn eine Firma sowohl gute als auch schlechte Nachrichten hat. Aber die Anlegergemeinschaft und speziell auch die Analysten mögen schlechte Nachrichten nicht. Da kann schon eine schlechte Umsatznachricht oder vielleicht nur ein langsamer gewachsener Umsatz als erwartet dazu führen, dass eine Aktie um 10% fällt. Und das finde ich ist eigentlich eine Überreaktion.
Hat sich das geändert in den vergangenen Jahren?
Naja, die ganze Welt ist schnelllebiger geworden. Ich finde es schade, dass im Grunde Sekundenhändler, dass die Trader das Geschehen bestimmen. Das war vor 20 Jahren sicherlich anders, wo man wirklich Geschäftsberichte noch per Post bekam und las und die Zeitachsen, die Haltedauern länger waren. Chance gleichzeitig für mich, die aus diesem kurzfristigen Verhalten kommt, je irrationaler, je nervöser eine Börse reagiert, desto besser ist es für mich als geduldigen Investor da einzusteigen. Also es hat positive und negative Seiten.
Wie schnell müssen, sollen Unternehmen denn auf Nachrichten aus der Presse reagieren?
Immer dann, wenn ein Unternehmen verzögert, nicht sauber antwortet, nicht die Frage wirklich beantwortet, ist es für mich ein ganz, ganz schlimmes Zeichen. Das heißt, entweder wissen sie nicht, was sich da wirklich getan hat, oder vielleicht ist an den Vorwürfen, die gemacht werden, irgendwas dran. Wenn ein Unternehmen nicht schnell reagiert und nicht sauber und transparent und nachvollziehbar, werde ich ganz misstrauisch.
Die Welt wird sich noch schneller drehen, die Technik geht weiter. Worauf sollten Unternehmen achten?
Ich fände es schön, wenn Unternehmen wieder zu dem Kern ihre Tätigkeit zurückkehren wird, nämlich über ihr Geschäft berichten. Das wird häufig vergessen. Und ich möchte als Investor einfach sehen, erstmal, wie entwickelt sich das auf der Kundenseite? Das ist ja die allererste Stelle, wo Geld verdient wird. Wie entwickelt sich die Kundenzahlen, die Zahl der Läden? Daraus resultieren die Umsätze, dann die Marge, mit welchem Kosteneinsatz wurde das Ganze erzielt? Auch wieder langfristig betrachtet. Für mich eine wichtige Frage, wie viel Geld wurde in die Hand genommen, um diesen Umsatzzuwachs zu erzielen? Wurde da Kapital vernichtet? Und wenn ich sehe, dass die Investition in die richtigen Bereichen erfolgte und nicht zum Beispiel in Aktienrückkäufe, dann habe ich dabei ein gutes Gefühl. Ich hoffe, diese alten Tugenden kommen wieder.
Das sagt Hendrik Leber von der Vermögensverwaltungsgesellschaft Arcatis. Und noch ein kurzer Blick auf den Kursverlauf. Wirecard-Aktien aktuell mehr als 6% im Plus.
Dann schauen wir noch auf die Gesamtlage. Der Brexit ist noch nicht geklärt. Trotzdem geht es beim DAX aufwärts. Was sorgt dafür die Zuversicht?
Ja, im Prinzip, wir sprechen seit Wochen darüber, obwohl es bis zum 31. Oktober nicht mehr lange hin ist. Es zeichnet sich noch keine Lösung ab. Aber was immer wieder zu hören ist, auch hier auf dem Parkett, das ist einfach eine Hoffnung, dass es doch noch irgendwie zu einem Brexit-Deal kommen wird. Gut, wir dürfen aber auch nicht vergessen, die Frage zur Zukunft Großbritanniens ist ja nur ein Thema, das für Gesprächsstoff sorgte. Wenn das einigermaßen geklärt sein sollte, dann dürften andere Themen wieder in den Vordergrund rücken. Der DAX jedenfalls heute 0,7% im Plus, er steigt auf 12.729 Punkte.
Und der Berliner Senat hat sich Freitagabend auf den Mietendeckel verständigt und bei den Wohnungskonzernen, da sorgt das für Verluste.
Für deutliche Verluste, Deutsche Wohnen beispielsweise minus 2,4%, Vonovia, die Aktien geben 1,5% nach. Es gibt ja mittlerweile eine ganze Reihe von Immobilienkonzernen, die börsennotiert sind. Die Unternehmen sind jeweils ein bisschen anders aufgestellt, sind von daher auch mehr oder weniger stark von dem Mietendeckel betroffen. Berlin will jetzt die Mieten für 1,5 Millionen nicht preisgebundene Wohnungen für 5 Jahre auf dem Stand vom 19. Juni 2019 einfrieren. Damit soll einfach verhindert werden, dass Wohnen unbezahlbar wird. Das Gesetz soll im Januar in Kraft treten und umfasst dann alle Wohnungen, die vor 2014 gebaut wurden. Für alle, die eine Wohnung besitzen. Und das betrifft jetzt also nicht nur Konzerne, sondern auch jene, die sich eine Immobilie zur Altersvorsorge gekauft haben. Für all jene könnte es vielleicht irgendwann einmal eng werden, wenn Kosten nicht weitergegeben werden können. Das ist eine Debatte, die sehr, sehr emotional geführt wird.
Der insolvente Windanlagenbauer Senfion wird vom größeren Konkurrenten Siemens Gamesa übernommen. Sehen Sie da Reaktionen?
Ja, es geht um einen Kaufpreis von 200 Millionen Euro, 2000 Arbeitsplätze und damit 60% aller Stellen sind gerettet. Das Unternehmen war im April wegen Schwierigkeiten bei der Abwicklung von Großprojekten in die Insolvenz gerutscht. Tja, die Aufsichtsbehörden müssen noch zustimmen. Die Aktien von Siemens Gamesa jedenfalls 3% im Plus.
Dann schauen wir noch auf Euro-Anleihen und Gold.
Der Euro wird mit einem Dollar 11,68 gehandelt. Öffentliche Anleihen, nein, die Umlaufrendite ist von minus 0,39 auf minus 0,36% gestiegen. Und die Feinunze Gold kostet aktuell 1.491,37 $.
Der Börsenbericht von Claudia Wehrle war das. 4 Millionen Menschen weltweit leiden an chronischem Nierenversagen. Die Mehrzahl von ihnen ist auf eine Dialysetherapie angewiesen, um das Blut zu reinigen. Und der Dialysekonzern Fresenius Medical Care ist auf solche Anwendungen spezialisiert und weltweit aktiv. Doch besteht nun der Verdacht, dass das Unternehmen aus Bad Homburg einige Aufträge nur deswegen bekommen haben könnte, weil Schmiergeld gezahlt wurde. In den USA wurde bereits ein Vergleich geschlossen, doch nun ermittelt auch die Staatsanwaltschaft Frankfurt. Sie bestätigte inzwischen Berichte von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Und es geht darum, ob eben auch in anderen Ländern Schmiergelder geflossen sind. Andreas Braun weiß mehr.
Die Grundlage der Ermittlungen in Frankfurt sind unter anderem die Erkenntnisse der amerikanischen Börsenaufsicht SEC und des US-Justizministeriums. Ende Februar 2019 unterzeichneten der FMC-Chef Rice Powell und sein Finanzvorstand Mike Brosnan einen Vergleich mit letzterem. Darin heißt es:
Das Unternehmen gibt zu, akzeptiert und erkennt an, dass es nach US-amerikanischem Recht für die Handlungen seiner leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter und Vertreter verantwortlich ist, die in der beigefügten Tatsachenerklärung aufgeführt sind, und dass die darin beschriebenen Tatsachen wahr und richtig sind und eine vorsätzliche Verletzung des Antikorruptionsgesetzes darstellen.
Auf die Erklärung folgten Beschreibungen von Korruptionsfällen rund um den Globus. Wenige Wochen später legte die SEC einen Bericht zu Praktiken der Jahre 2009 bis 2016 vor. Mitarbeiter von Fresenius Medical Care hätten demnach 30 Millionen Dollar an Schmiergeldern gezahlt, so der Vorwurf. Die Liste der Länder, in denen das passiert sein soll, ist umfangreich, darunter Saudi-Arabien, Kamerun, Burkina Faso, die Elfenbeinküste und Senegal. Zudem habe es fragwürdige Zahlungen in der Türkei, Spanien, Portugal, China, Serbien, Bosnien, Marokko und Mexiko gegeben. Die Gelder sollen vornehmlich an Ärzte und staatliche Angestellte geflossen sein. Im Gegenzug sollen die mutmaßlich Bestochenen unter anderem bei der Behandlung von Nierenerkrankungen auf die Produkte von Fresenius Medical Care gesetzt haben. Auch öffentliche Aufträge soll der Konzern so irregulär erhalten haben. FMC erklärte dazu in einer Pressemitteilung, man freue sich über die Einigung mit den US-Behörden. Außerdem:
Das Unternehmen hatte die Behörden bereits im Jahr 2012 freiwillig über damals selbst eingeleitete Untersuchungen zu Geschäftspraktiken in einigen Ländern außerhalb der USA informiert, die möglicherweise gegen das US-amerikanische Antikorruptionsgesetz verstoßen haben.
Mit der Zahlung von gut 230 Millionen Dollar schien der Fall für den Konzern erstmal ausgestanden. Doch nun haben auch deutsche Behörden den Faden aufgenommen und es droht entsprechend neuer Ärger. FMC teilte dazu mit, man habe die zuständigen deutschen Behörden selbst frühzeitig über den Stand der eigenen sowie der Ermittlungen der US-Behörden informiert und kooperiere seitdem auch vollumfänglich. Intern habe man außerdem die Fälle gründlich aufgearbeitet und auch personelle Konsequenzen gezogen. Wolfgang Bodak, Leiter der Arbeitsgruppe Gesundheitswesen bei Transparency International, sieht den gesamten Bereich durch Korruption gefährdet, allein schon wegen der enormen Geldmengen, die durch das Gesundheitswesen fließen. Er fordert zur Abschreckung deshalb ein Strafrecht in Deutschland, das die Unternehmen auch direkt zur Verantwortung ziehen kann.
Die jetzige Justizministerin hat es angekündigt und wir hoffen sehr, dass es ein wirklich auch abschreckendes Unternehmensstrafrecht gibt, was solche Taten dann eben doch schwieriger macht und möglicherweise verhindert.
Eine rechtliche Aufarbeitung hat nach Medienberichten auch in Marokko begonnen. Das marokkanische Militär hat demnach eine umfassende Untersuchung von Ereignissen zwischen 2006 und 2012 eingeleitet. Dort soll Fresenius Medical Care sich laut SEC durch unlautere Methoden vor allem Aufträge in Militärkrankhäusern gesichert haben.
Andreas Braun berichtete. Sie versorgt sich vor einer Sitzung gerne mal mit Süßkram und im Arbeitsumfeld zeigt sie sich auch schon mal barfuß. Die neue Co-Chefin des deutschen Software-Riesen SAP, Jennifer Morgan, gibt sich bodenständig, zumindest bei Twitter, und auch dynamisch. So wie ihr Vorgänger Bill McDermott, den sie vor wenigen Tagen abgelöst hat, zusammen mit ihrem Co-Chef Christian Klein. Beide führen nun also die Geschicke bei Deutschlands wertvollstem Börsenkonzern und heute konnte das neue Duo direkt die endgültigen Zahlen für Juli bis September vorlegen, die gut ausfallen. Brigitte Scholtes weiß mehr.
SAP geht mit Schwung in das vierte Quartal. Das ist ohnehin immer das stärkste Vierteljahr für den Waldorfer Softwarekonzern, denn dann wird der größte Teil des Softwaregeschäfts im Jahr abgeschlossen. Schon im dritten Quartal gab es zweistellige Zuwächse bei Umsatz und Gewinn. Der Umsatz stieg um 10% auf 6,8 Milliarden Euro, das operative Ergebnis sogar um 15% auf knapp 2,1 Milliarden Euro. Dieses Momentum will das seit 10 Tagen amtierende Führungsduo Jennifer Morgan und Christian Klein weiter nutzen. Und es fehlt nicht mehr viel zum versprochenen Betriebsergebnis von etwa 8 Milliarden Euro für das laufende Jahr. Es könnte vielleicht auch etwas mehr werden, hofft Finanzvorstand Luka Mucic.
Alles ist möglich, das werden wir uns dann anschauen, je nachdem, wie das vierte Quartal läuft. Momentan liegen wir sehr, sehr gut auf Kurs, sowohl beim Betriebsergebnis als auch beim Cloud- und Softwareumsatz aktuell eher am oberen Ende der Spanne. Und von daher ist alles noch drin.
Schwung für das vierte Quartal bringt auch die neue Vertriebspartnerschaft mit dem Softwarekonzern Microsoft. SAP will so seine Cloud-Software, die über Abonnement im Internet bezogen wird, auch über den Vertriebskanal von Microsoft verkaufen. Das zeigt sich schon jetzt im Auftragseingang für das neue Geschäft in der Cloud, auch wenn die Erlöse erst vom vierten Quartal an fließen werden.
Wir rechnen damit, dass diese Partnerschaft für die nächsten Jahre den Schwung in unser Cloud-Geschäft noch mal deutlich verstärken wird.
Während das Geschäft mit traditioneller Software kaum noch wächst, hatte SAP unter seinem Vorstandschef Bill McDermott in den vergangenen Jahren das Cloud-Geschäft durch Akquisitionen kräftig ausgebaut. Doch das bereitet nun auch Probleme, hat Knut Woller, Analyst der Baader Bank, beobachtet.
All diese Übernahmen müssen ja auch miteinander integriert werden und der Datenfluss zwischen den einzelnen Anwendungen und in das SAP-Kerngeschäft ermöglicht werden, reibungslos. Und basierend auf dem Feedback der Kunden von SAP habe ich da ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass das eine Hausaufgabe ist, die SAP hier noch leisten muss.
Das neue Vorstandsduo werde sich darum kümmern, verspricht Finanzvorstand Mucic.
In der jetzigen Phase ist es, glaube ich, wichtig, dass wir zwei Kernkompetenzen im Vorstand besetzen. Das eine ist Innovationsfokus und Produktentwicklungsfokus. Das andere ist Kundenzentriertheit. Und dafür stehen Christian und Jennifer mit perfekt komplementären Kenntnissen und Erfahrungen. Und es war auch schon in der Vergangenheit so, dieser Dualismus aus Innovation und Kundenfokus hat uns immer gut getan und die beiden bringen den perfekt zusammen.
Ihre Strategie für das Unternehmen wollen Jennifer Morgan und Christian Klein am 12. November erläutern. Ein fundamentaler Wandel stehe jedoch nicht an, sagt Mucic.
Warum sollten wir eine Strategie über Bord werfen, die so gut funktioniert aktuell, mit der wir deutliche Marktanteile gewinnen und mit der wir auch, was das Nettoergebnis angeht, jetzt signifikante Fortschritte machen? Da können Sie mit viel Kontinuität rechnen.
Der Finanzvorstand von SAP im Beitrag von Brigitte Scheutes. Die Streiks vom Wochenende bei der Lufthansa und ihrer Tochter Eurowings werden zunächst nicht fortgesetzt. Mehr in den Wirtschaftsmeldungen mit Birgit Becker.
Gestreikt hatte das von der Gewerkschaft UFO organisierte Kabinenpersonal. Weitere Ausstände soll es in dieser Woche nicht geben. Allerdings erklärte die Gewerkschaft, sie könne bei neuer Konfliktlage so wörtlich unverzüglich reagieren. Gestern fielen nach Darstellung der Lufthansa rund 100 Flüge aus. Sehr unterschiedlich sind die Angaben zur Streikbeteiligung. Während nach Lufthansa-Angaben mehr als 90% der Flugbegleiter zur Arbeit erschienen sind, beteiligte sich laut UFO die Mehrheit der Beschäftigten an den Ausständen. Im Londoner Parlament stimmen die Abgeordneten möglicherweise noch heute Nachmittag über den zwischen Premierminister Boris Johnson und der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag ab, wenn der Parlamentssprecher John Bercow das zulässt. Auch mit Änderungsanträgen von Parlamentariern wird gerechnet. Im Deutschlandfunk lobte Bundeswirtschaftsminister Altmaier die mit der EU ausgehandelten Regelungen.
Das, was jetzt geschieht, ist ja, dass zunächst einmal eine Übergangsfrist in Kraft tritt. In dieser Übergangsfrist bleibt im Wesentlichen alles so, wie es ist. Ich persönlich habe immer die Auffassung vertreten, dass das Allerwichtigste ist, dass es jetzt keinen ungeordneten Austritt gibt, weil das dazu führen könnte, dass wir in einer konjunkturell ohnehin schwierigen Lage weitere Probleme für Exporte und Arbeitsplätze schaffen.
Peter Altmaier im Deutschlandfunk. Die Bundesbank beteiligt sich an der Rentenreformdebatte mit dem Vorschlag, das Renteneintrittsalter auf mehr als 69 Jahre anzuheben. Nach dem Bundesbankvorschlag würden im Jahr 2001 Geborene im Jahr 2070 dann erst mit 69 Jahren und 4 Monaten in Rente gehen. Derzeit ist geplant, das gesetzliche Rentenalter bis zum Jahr 2031 auf 67 Jahre ansteigen zu lassen. Eine noch umfangreichere Erhöhung des Renteneintrittsalters würde der Bundesbank zufolge dazu beitragen, dass das Rentenniveau langfristig nicht zu stark absinkt. Die Europäer haben nach einer Studie der Marktforschungsgesellschaft GfK in diesem Jahr etwa 3,5% mehr Einkommen zur Verfügung als im Vorjahr. Das durchschnittliche verfügbare Einkommen lag pro Kopf bei gut 14.700 Euro. Deutschland befindet sich unverändert auf dem 8. Platz wieder mit knapp 23.800 Euro Nettoeinkommen im Durchschnitt. Mit weitem Abstand liegt Liechtenstein vorn. Dort beträgt das verfügbare Einkommen 67.550 Euro pro Einwohner.
Wirtschaftsnachrichten von Birgit Becker waren das. Ein Konto, auf das jedes Jahr 1.000 Euro fließen, über die man dann ganz individuell verfügen kann. Das möchte die Gewerkschaft IGBCE in der Tarifrunde in der Chemiebranche durchsetzen. Ein Zukunftskonto soll es sein. Beschäftigte könnten damit etwa eine Auszeit finanzieren. Das Konto ist die zentrale Forderung der Gewerkschaft. Sie möchte aber natürlich auch eine Lohnsteigerung. Heute Mittag haben die bundesweiten Gespräche für die 580.000 Beschäftigten in Hannover begonnen. Alexander Budde über die Ausgangslage.
Eine konkrete Prozentzahl nennt die IGBCE nicht, aber sie fordert wörtlich eine spürbare und reale Lohnsteigerung. Zudem soll es künftig ein persönliches Zukunftskonto in Höhe von jährlich 1.000 Euro geben. Alle Beschäftigten, einschließlich der Auszubildenden, sollen darüber verfügen können. Die Belegschaft soll die freie Wahl haben, ob sie sich den Betrag direkt auszahlen lässt oder in zusätzliche freie Tage umwandelt. Denkbar wäre demnach auch, das Geld für die Altersvorsorge einzusetzen. Keineswegs überzogen sei der Forderungskatalog, betont IGBCE-Verhandlungsführer Ralf Sikorski. Von einer Krise könne nämlich keine Rede sein.
Ich bin echt enttäuscht von dem, was in den Regionalrunden gelaufen ist. Ja, wir haben Produktivitätsverluste. Rückgang, keine Frage. Aber wir haben jetzt 8 Jahre lang hintereinander All-Time-High gehabt. Das heißt, das Niveau, das jetzt zurückgeht, ist auf einem ganz anderen Level, als es zu der Zeit vor 10 Jahren gewesen ist.
Enttäuscht zeigt sich Sikorski auch vom bisher nur mäßigen Interesse des Arbeitgeberlagers an den tariflichen Innovationen, die als Gesprächsgrundlage schon länger auf dem Tisch liegen. Die Gewerkschaft fordert, die bundesweit erste tarifliche Pflegezusatzversicherung einzurichten. Die Versicherung soll der Arbeitgeber finanzieren und so die Finanzierungslücke zur gesetzlichen Vorsorge schließen. Vorbild ist ein Pilotmodell, das die IGBCE mit Henkel vereinbart hat. Dadurch sammelt sich zwar etwas weniger Betriebsrente an, im Pflegefall kommt die Umschichtung die Beschäftigten dennoch günstiger, weil ihr Rentenvermögen unangetastet bleibt.
Wir wollen hier auch Benchmark setzen für die Zukunft, um ein gesellschaftliches Problem aufzugreifen und zumindest Entlastung in der tariflichen Gestaltungskraft zu organisieren.
Fast die Hälfte der Beschäftigten in der chemisch-pharmazeutischen Industrie klagt über höhere Arbeitsbelastung infolge der Digitalisierung. Die Gewerkschaft will in der Tarifrunde deshalb auch eine Qualifizierungsoffensive auf Branchenebene durchsetzen. Die Chemiearbeitgeber sehen unterm Strich keinen Spielraum für die geballten Forderungen und verweisen auf die schwierige konjunkturelle Lage.
Wenn man sich die Zahlen und Datenfakten anschaut, dann sieht man, dass die wirtschaftliche Situation in der Chemie so schlecht ist, wie sie seit 10 Jahren nicht ist. Produktion, Produktivität, Umsatz haben sich massiv seit Quartal 4 2018 verschlechtert.
Beschäftigte in zahlreichen Zulieferbetrieben seien nämlich direkt von der Krise der Automobilindustrie betroffen, sagt Verhandlungsführer Georg Müller vom Branchenverband BAVC. Vielerorts drohe bereits Kurzarbeit und durch die Umstellung auf Elektroautos würden an den heimischen Standorten absehbar auch Arbeitsplätze in der Chemie verloren gehen.
Es ist nicht nur das Thema Klimaschutz, es ist nicht nur das Thema Digitalisierung, es ist nicht nur das Thema Elektromobilität, aber alle diese Themen insgesamt fordern von der Chemie ein immenses Investitionsvolumen und hier muss man sagen, hier haben alle etwas davon, denn am Ende macht es Standorte zukunftssicher, aber es kostet Geld.
Auf die Frage hin, wie konfliktträchtig die Runde ist, bleibt Ralf Sikorski gelassen.
Wir sind immer davon getrieben gewesen, in der Chemieindustrie konsensual Lösungen zu entwickeln, die häufig nicht eine Frage von Lautstärke sind, sondern eine Frage von Intelligenz.
Der IGBCE-Verhandlungsführer warnt die Arbeitgeber allerdings, den Kampfgeist der rund 580.000 Chemiebeschäftigten zu unterschätzen. Die Verhandlungen in Hannover sind zunächst für 2 Tage angesetzt.
Alexander Budde berichtete: Brexit-Chaos, Handelskonflikte. Es gab viel zu besprechen bei der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds. Wir ziehen eine kleine Bilanz in der Wirtschaftspresseschau.
Wenn überhaupt etwas bleibe, meint die Süddeutsche Zeitung, dann sei es die auch von Teilnehmern gestellte Frage: Wie kann man nur so blöd sein? Die Weltwirtschaft lahmt und schuld daran sind weder finstere Mächte noch geheimnisvolle Konjunkturzyklen, ja nicht einmal zockende Banker. Schuld sind gewählte Staats- und Regierungschefs, die tatsächlich glauben, im Auftrag ihrer Bürger zu handeln, wenn sie den globalen Aufschwung zerschießen. Donald Trump, der Zoll-Terminator. Boris Johnson, Chaosbeauftragter für den britischen EU-Austritt und andere. Sie alle sorgen dafür, dass sich weltweit kaum noch ein Manager traut, in eine neue Fabrik oder zusätzliches Personal zu investieren. Auch der IWF selbst sei in keiner guten Verfassung, resümiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die angestrebte Kapitalerhöhung ist gescheitert. Das ist aus 2 Gründen problematisch. Die gute Grundidee des Währungsfonds ist es, dass sich die Gewichte der Volkswirtschaften in der Eigenstruktur spiegeln. Das tun sie aber schon länger nicht mehr. China und andere Schwellenländer sind unterrepräsentiert. Weil der IWF trotzdem Kapitalbedarf hat, greift er auf Kreditzusagen reicher Länder zurück. Diese Kreditprogramme waren als Nothilfen nach der Finanzkrise erfunden worden. Nun degenerieren sie zur Dauerlösung. Auch der Brexit ist nach dem neuen Antrag der Briten auf eine Fristverlängerung ein Thema. Sollte nicht noch ein Wunder geschehen, haben die europaskeptischen Hardliner gewonnen, bemerkt die Frankfurter Rundschau. Denn auch wenn das Absegnen des Kompromisses den ungeordneten Austritt verhindert, härter könnte der Bruch zwischen Brüssel und London kaum aussehen. Premier Johnson will langfristig die Rahmenbedingungen eines No-Deal-Brexits. Keine enge Anbindung an die EU. Dafür ein Singapur-ähnliches Wirtschaftsmodell für das Königreich. Die Briten stünden im Wettbewerb mit den Europäern. Der Reutlinger Generalanzeiger hebt hervor, auch die EU ist in keiner kommoden Position. Nicht nur, weil ein immer noch möglicher Brexit ohne Vertrag auch in der Europäischen Union wirtschaftlichen Schaden anrichten würde. Die EU muss aufpassen, dass London nicht auch noch einen Spaltpilz über den Kanal schickt. Eine Nein-Stimme aus 27 Staaten reicht und die Verlängerung fällt aus.
Das war die Wirtschaftspresseschau und damit endet Wirtschaft am Mittag. CDU, SPD und Grüne beginnen in Sachsen ihre Koalitionsverhandlungen. Über die Knackpunkte sprechen wir gleich in Deutschland heute, 10 nach 2 nach den Nachrichten. Mein Name ist Sina Fröndrich und ich verabschiede mich.